don't take no for an answer. Also ich glaube, hätte ich auf die Naysayer in meinem Leben gehört, die gesagt haben, wie dumm und wie naiv und wie das alles nichts wird, was ich vorhabe bei irgendwie allen Kampagnen, Gründungen und alles, was ich gemacht hätte, dann hätte ich wirklich nichts gemacht. So, also don't listen to the Naysayers.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky und wir freuen uns sehr über Christina Lunz, die heute hier ist, Co-Founderin und Co-CEO des Center for Feminist Foreign Policy. Hallo.
Hallo ihr beiden.
Hallo Christina. Unsere Einstiegsfrage lautet immer, was, wie und wozu? Also was, wie und wozu arbeitet ihr mit eurem Zentrum für feministische Außenpolitik? Wenn du unseren ZuhörerInnen da vielleicht einen kurzen Überblick geben könntest.
Ja, total gern. Genau, wir sind eine junge Organisation in Berlin gegründet in 2018 als gemeinnützige GmbH, die durch Wissensproduktion, durch Advocacy-Arbeit und durch Community-Building versucht, feministische Analysen und feministische Forderungen in Außen- und Sicherheitspolitik zu bringen. Und wir sind hier in Berlin ein Team von ungefähr 10 Leuten. Das sind 7, 8 Fulltime-Äquivalents, so ein kleines, feines, schnelles und sehr, sehr effektives und effizientes Team, die daran arbeitet, patriarchale Strukturen in Außen- und Sicherheitspolitik, in internationaler Politik wir sagen gern das englische Smashen. Und das bedeutet, wenn wir uns angucken, wie die Paradigmen in Außen- und Sicherheitspolitik, wie die entstanden sind und welche das überhaupt sind, das sind vor allem sehr militarisierte Vorstellungen davon, wie Staaten untereinander umgehen sollen. Also es basiert auf der realpolitischen Annahme, dass wir international als die Staaten in einer Art Anarchie leben und in einer Anarchie können Staaten dann überlegen, wenn sie maximal andere dominieren und durch militärische Stärke dominieren und unterdrücken können. Ne, also Macht wird gesehen in Abhängigkeit zu anderen. Also Staat A hat Macht, wenn Staat A mehr Macht hat als Staat B, weshalb Staat B unterdrückt werden muss. Und diese Unterdrückung, diese Dominanz hat man sehr effektiv gestaltet über die letzten Jahrzehnte durch die immer neueren Entwicklungen von unterschiedlichen Waffen bis hin zu Massenvernichtungswaffen unter anderem. Darum arbeiten wir als Center for Feminist Foreign Policy eben daran, dass wir nicht die staatliche und die militarisierte Sicherheit in den Fokus stellen, sondern die menschliche und wir sagen sogar feministische Sicherheit, weil feministische Sicherheit im Vergleich nochmal zu dem Konzept der menschlichen Sicherheit, das aus den 90er Jahren aus dem Kontext der Vereinten Nationen entstanden ist, fügt nochmal zu den Dimensionen wie Sicherheit, wie gesundheitliche Sicherheit oder ein Dach über den Kopf oder die Abstinenz, die Abwesenheit von Konflikten, fügt die feministische Sicherheit nochmal strukturelle Sicherheit dazu. Also sie guckt, dass in unterschiedliche Individuen nochmal durch Formen wie Rassismus und Sexismus und anderen bedroht, unterdrückt werden und legt da nochmal ein Augenmerk drauf. Und wir tun das, weil Forschung zeigt, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen oder gegenüber anderen Ländern gewaltbereit ist, ist das Niveau an Gleichberechtigung. Also wir werden weltweit niemals zu nachhaltigem Frieden kommen, wenn wir nicht patriarchale Strukturen durch feministische Bewegung eben aufbrechen. Genau.
Das war vor allem das Was. Wie tut ihr denn das und wozu?
Wozu für nachhaltigen Frieden und für eine Gesellschaft, in der alle Menschen in Sicherheit leben können? Und dann antworte ich auch total gerne direkt auf das Wie. Und dazu arbeiten wir beispielsweise für, mit und gegen Regierungen, das kommt auf die Regierung drauf an, und auch mit anderen Organisationen, vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber nicht nur, auch privatwirtschaftlichen Unternehmen und produzieren, also machen zum Beispiel Forschungsarbeit. Ein ganz konkretes Projekt ist, wir gucken uns seit 1,5 Jahren ungefähr die stark zunehmenden internationalen Angriffe auf das internationale Menschenrechtssystem, vor allem LGBTQI und Frauenrechte an. Also wir sehen so seit 4, 5 Jahren, dass ein nie dagewesene antifeministische Attacken auf eben diese Rechte in internationalen Foren wie dem Menschenrechtsrat, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder durch Austritte aus Konventionen wie der Istanbul-Konvention und so weiter von ganz unterschiedlichen AkteurInnen, staatliche, zivilgesellschaftliche, parteipolitische und andere Akteure eben geschieht. Oder wir machen beispielsweise, wir arbeiten relativ viel zur Demilitarisierung, eben aufgrund dessen, was ich vorhin kurz angesprochen habe, aber was ich gerade nochmal vielleicht ein bisschen ausführlich erklären möchte, weil oft auch gefragt wird, was hat denn jetzt Feminismus eigentlich mit Waffen und Abrüstung zu tun? Wenn wir uns die Gesellschaft angucken, das Patriarchat, in dem wir leben seit 4.000 bis 6.000 Jahren in einer patriarchalen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der Macht und Ressourcen weit disproportional in den Händen von Männern und vor allem Männern aus dem globalen Norden liegen. Und diese Gesellschaft, ein Patriarchat, kann dadurch aufrechterhalten werden, indem Hierarchien in Gesellschaften eingezogen wurden. Und Hierarchien hält man durch die Gewalt, durch Gewaltausübung von oben nach unten aufrecht. Ein Beispiel davon ist rassistische Gewalt, ein anderes die massenhaft verbreitete männliche Gewalt gegen Frauen. Also auch in Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Ex-Partnerin oder Partnerin zu töten, was ihm jeden dritten Tag gelingt. Und diese Gewaltausübung hat man effizient gestaltet, eben indem man Waffen eingefügt hat. Weshalb Abrüstung ein kernfeministisches Anliegen ist. Und im Bereich, um auf das Wozu nochmal oder auf das Wie nochmal zurückzukommen, in dem Bereich der in Abrüstung arbeiten wir unter anderem mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen daran, dass wir uns angucken, die Militarisierung des Cyberspaces. Oder wir machen Advocacy-Arbeit mit unseren PartnerInnen von der Friedensnobelpreistragenden Organisation International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, um Deutschland vor allem jetzt in den Koalitionsgesprächen dahin zu bekommen, sich für nukleare Abrüstung einzusetzen und sich dem Atomwaffenverbotsvertrag, der seit Anfang diesen Jahres internationales Völkerrecht ist, dem anzuschließen. Also wir machen das Wie, wir machen ganz viel Wissensproduktion, Abrüstung, Menschenrechtsverteidigung, Klimagerechtigkeit. Wozu? Um die Strukturen von internationaler Politik feministischer zu gestalten. Feministischer bedeutet von militarisierter Sicherheit zu menschlicher und feministischer Sicherheit, sodass wirklich alle Menschen in Freiheit und in Frieden auf diesem Planeten leben können.
Vielen, vielen Dank fürs Ausführen. Ich habe gerade beim Zuhören, ich habe mich jetzt schon doch einigermaßen mit euch beschäftigt und doch überlegt, während du gerade gesprochen hast, dahinter steckt ja ein in sich schlüssiges und durch erklärtes Weltbild. Nun kann ich mir vorstellen, wenn du mit all den verschiedenen Stakeholdern sprichst, die du genannt hast, auch Unternehmen, Regierungen, regierungsnahe Organisationen etc., wie schwer oder leicht fällt es euch, da anzudocken? Also begrüßen die euch mit offenen Armen oder hast du sehr viel Mühe und Lebenszeit in Erklärungen gesteckt, um überhaupt verständlich zu machen, wofür ihr steht? Wie leicht oder schwer geht es von der Hand?
Ich glaube, all diejenigen, die versuchen, den gesellschaftlichen Status quo aufzubrechen und zu ändern, stecken ganz schön viel Lebensenergie und Liebesmühe in das ständige Wiedererklären hinein, weil Status quo so hartnäckig ist. Und in dem Fall von feministischer Arbeit und dann noch ausgehend von einer Frau nochmal besonders anstrengend. Und ich komme gerade auch von einem digitalen Panel zur Online-Gewalt, weil eben Ideen von Frauen, feministische Ideen, massiv mit Gewalt angegangen werden. Und um deine Frage zu antworten, es ist total abhängig von mit wem wir reden. Also es gibt zum Beispiel 7 Staaten auf dieser Welt, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben. Angefangen mit Schweden und Kanada, Mexiko, Spanien, Libyen. Libyen wissen wir aber auch noch nicht viel darüber. Die haben das vor 2-3 Monaten announced und seitdem haben wir nichts gehört. Es gibt diese Handvoll von Staaten und es gibt auch internationale Gruppierungen, so ein Partnership-Network, wo auch diese Staaten alle vertreten sind, aber auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen, wo wir auch Teil davon sind. Wir machen zum Beispiel das Projekt zur Menschenrechtsverteidigung, das ist unter anderem finanziert von dem finnischen, aber auch dem deutschen Außenministerium. Es ist Es ist total, total unterschiedlich. Also ich glaube, ich würde sagen, dass mit AkteurInnen, die eine Tradition in Menschenrechtsarbeit und Menschenrechtsverteidigung haben und dabei noch ein bisschen progressiver sind und sehen, dass nicht für alle Menschenrechte gleich zugänglich sind. Da kommen wir irgendwie, finden wir sehr gute Anknüpfungen und haben wahnsinnig starke Beziehungen und Netzwerke. Und dann gibt es aber natürlich sehr, sehr viele von denjenigen, die den Status quo erhalten wollen, weil er ja sehr viele Privilegien für einige Gruppen bedeutet, die uns nicht so wohlgesinnt sind.
Hat Deutschland auch eine feministische Außenpolitik offiziell schon?
Nee, Deutschland hat keine feministische Außenpolitik. Unter Heiko Maas in der letzten Legislaturperiode sind interessante Dinge passiert und Entwicklungen passiert. Ich hatte auch zu der Zeit, ich hatte 2019 selbst ein Jahr als Beraterin im Auswärtigen Amt 4 Tage die Woche dort verbracht, um für Minister Maas was aufzubauen, ein feministisches Netzwerk. Also es gab einige interessante Entwicklungen, auch was die irgendwie Aufarbeitung in Form von Berichten zum Ausschluss von Frauen auch aus der von der diplomatischen Laufbahn über sehr lange Zeit, was das betrifft. Aber Deutschland ist, genau, also es gibt, sie immer so individuenabhängig, ne? Es gibt ganz tolle Individuen auch im Außenministerium, die sehr, sehr offen sind für progressivere Ideen und andere eben nicht. Und Deutschland hat keine feministische Außenpolitik. Und wenn Deutschland, weil es gab auch, also es gibt einige StaatsministerInnen, die darüber auch öfters geredet haben und auch in Reden immer innerhalb des Außenministeriums gesagt haben, dass wir weg müssen von diesem sehr starren vorgesetzten Denken und so hin zu einer feministischeren Zukunft, so solche Aussagen gab es. Und da wurde dann Feminismus meistens mit Frauenförderung verstanden, statt des Strukturwandelansatzes, was es für alle Teile der Gesellschaft ist.
Vielleicht ja bald. Vielleicht ändert sich das ja bald. Wir sind ja jetzt alle gespannt.
Wir sind alle sehr gespannt, ja.
Wie sich die Regierungsbildung fortsetzt. Ich bin jetzt so neugierig, also noch im Detail neugierig. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Deshalb möchte ich eine Frage fragen, die eigentlich schon in den zweiten Teil unseres Podcasts reicht. Und die ist normalerweise, die dreht sich normalerweise um dich als Person. Ich finde, was ihr macht, sehr beeindruckend. Ich bin großer Fan. Ich glaube, das habe ich schon im Vorgespräch gesagt, aber jetzt erfährt es jeder, der das hört. Ich finde euch super und gleichzeitig bin ich voller Ehrfurcht, weil ihr ein Thema angeht oder du ein Thema angehst, bei dem ich manchmal, wenn ich darüber lese und höre oder zumindest als ich noch jünger war, darüber gelesen und gehört habe, einfach immer nur so als großes Weltschmerzthema. Oh, die Welt ist so fürchterlich und ungerecht und das, wie ich das jetzt sage, wird dem nicht gerecht. Deshalb sage ich es nochmal. Die Welt ist schrecklich. Man erlebt ganz viel Grauen, wenn man allein Nachrichten hört. Und ich ziehe mich dann ganz oft zurück und denke, okay, ich kann dagegen gar nichts tun. Ich versuche mich jetzt einfach auf meine, keine Ahnung, auf meine Uni zu fokussieren oder auf meinen Freundeskreis oder irgendwie meine Familie und so weiter. Und ihr macht aber einen großen Schritt und ihr sagt, nee, das ist ein Thema, das ist vielleicht auf den ersten Blick weit von uns entfernt, Klammer auf, was es wahrscheinlich nicht ist, Klammer zu. Aber ihr widmet euer Leben einer Sache, die so abstrakt ist und so groß und die eigentlich so viele relevanten Gruppen auch mit einschließt, um erfolgreich zu sein. Woher nehmt ihr die Energie, sowas überhaupt anzugehen als Problem? Das ist wahnsinnig beeindruckend, finde ich.
Ja, du sprichst sowas total Wichtiges an. Das frage ich mich manchmal irgendwie auch. Und auch so ein bisschen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, irgendwie so das Komplette irgendwie beim internationalen System irgendwie mittreten zu wollen und eine Veränderung reinzubringen. Also wenn wir das auch irgendwie schaffen wollen, dann weiß ich nicht, ob ich persönlich diesen Wandel irgendwie noch miterleben werde. Also und klar, ne, Wandel geschieht ja in kleinen Schritten und nicht irgendwann ist der Wandel da und ist alles anderes, sondern sehr sukzessive. Aber nee, ich finde das Thema auch überwältigend. Und gleichzeitig ist so eine ganz große Hartnäckigkeit, so eine Sturköpfigkeit irgendwie bei mir da, dass ich mir denke, aber wir können doch nicht Wir können doch nicht die größte Herausforderung in unserer Zeit, ne? Und das ist Aufrüstung, das ist vor allem nukleare Aufrüstung, das ist die Klimakatastrophe, das ist Pandemien, das ist die Verteidigung der Menschenrechte. Wir können diese großen Fragen doch nicht Leuten überlassen, die, wenn wir uns anschauen, irgendwie sofort merken, wie toxisch die sind und welche Ideen die reinbringen, ne? Und da denke ich vor allem an einige der sogenannten Strongmen in International Politics. Und irgendwie, weißt du, ich bin, also es gibt für mich irgendwie, also ich bin aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf, so mit 80 Einwohnern in der fränkischen Schweiz und in der größeren Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, irgendwie als junges Mädchen schon. Ich meine, das ist mir auch erst möglich, im Nachhinein das irgendwie zu artikulieren und das zu verstehen, aber jetzt im Nachhinein eben zu verstehen, dass. Oder ich hatte immer dieses ungute Gefühl dabei, als ich merkte, dass, also zum einen waren alle Machtpositionen sind weiterhin natürlich an Männer vergeben in der Gemeinde, ne? Der Dorfarzt, der Pfarrer und die Sportvorstände, der Bürgermeister, die Wirtshausbesitzer, alle, die Ansehen haben in der Gemeinde, sind Männer. Und am Wochenende wurde nur der männlichen Fußballmannschaft natürlich vom ganzen Dorf, von der ganzen Gemeinde zugejubelt. Eine Fußballmannschaft für uns Mädchen gab es nicht mal. Und irgendwie so dieses unwohle Gefühl zu haben, zu sehen, dass einige der Männer, die derart hoch angesehen sind und waren in unserer Gemeinde, dass es gleichzeitig einige der sind, die bei Sportfeiern, irgendwie abends in der Bar und bei anderen Gelegenheiten uns Mädchen gegenüber viel zu nahe kamen, respektlos wurden, übergriffig wurden. Das hat mit mir als junges Mädchen, als junge Frau irgendwie, es hat irgendwas gemacht. Ich konnte es nicht verstehen, dass ich mir dachte, Moment, seht ihr alle nicht diese, ja, Machtmissbrauch, was diese Personen machen und was, wie die uns fühlen lassen und wie kann es sein, dass sie trotzdem derart hochgehalten werden? Und das ist mit einem Orban und Duterte und Bolsonaro und Trump und vielen dieser Herren, das ist einfach nicht anders. Das ist einfach Machtmissbrauch. Und mein feministischer Aktivismus fing an vor so 7, 8 Jahren. Ich hatte damals eine Kampagne gegen die Bild-Zeitung gemacht, adressiert an Kai Diekmann. Die Kampagne, Petition und dann eine Kampagne ging einfach nur darum, sie sagte, Schluss mit Sexismus in der Bild. Stellen Sie, es ging darum, dass Frauen einfach genauso respektvoll porträtiert werden wie Männer. So, also kein Rocket Science, überhaupt nicht. Und diese kleine Forderung nach dem Respekt wurde mir mit so viel Online-Gewalt begegnet. Und auch da, das ist, auch ein Diekmann ist dann irgendwie nicht anders als die Herren vom Dorf oder die Herren, die internationale Politik machen, die einfach die Macht missbrauchen, die sie haben. Und in ihrer Macht, die sie ausüben, keinerlei das Interesse und die Sicherheit von allen Menschen im Kopf haben. Und ich kann es und möchte es einfach nicht akzeptieren, dass das der Status quo viel zu oft auch in internationaler Politik sein soll. Und mit der Arbeit, die wir tun, bauen wir drauf auf und stehen auf den Schultern von ganz großartigen Feministinnen, die seit ja ein bisschen mehr als 100 Jahren eben ihre feministischen Forderungen in internationale Politik bringen. Damals während des Ersten Weltkrieges in Den Haag gab es den ersten Kongress mit 1200 Feministinnen, die zusammenkamen und Resolutionen aufstellten an die kriegsführenden Nationen zu der Beendigung des militärischen industriellen Komplexes, zu Mediation, zu Demokratisierung von Außenpolitik und. Es hat eine lange Tradition und der möchte ich mich anschließen, weil wir die großen Herausforderungen unserer Zeit, die sind nicht nationalpolitisch zu lösen, sondern nur mit internationaler Politik. Und da möchten wir mitmischen. Wir sind klein, aber wir haben ziemlich gute Netzwerke und können uns gut verbinden.
Ich möchte kurz für alle, die das jetzt gerade hören, aufmerksam machen auf eure Webseite. Das ist die Center for Feminist Foreign Policy.org, alles ein Wort.org. Und da bin ich auf meinen Satz gestoßen, den fand ich ganz gut. Ich kürze euch jetzt ab, ich nenne euch jetzt CFFP. The CFFP is shaking things up, schreibt ihr da. Du sprachst gerade von der langen Tradition, den Fußstapfen, in die ihr vielleicht tretet, gleichzeitig, ja, like you shake things up. Warum ist das immer noch so, dass man Leute damit oder Organisationen damit irgendwie vielleicht aufwühlt mit den Forderungen, die man stellt, die jetzt nun wirklich schon über ein, also je nachdem, welche Idee man jetzt weiter verfolgt, aber ich habe jetzt an den Gender Studies HU studiert, das hatte schon eine lange Tradition, also 30, 40 Jahre schon und also nicht das Fach dort, aber die Vorläufe, die Gedanken oder die, also das, was dazu führte, dass es dieses Fach eben gibt und die Ideen sind irgendwie auch nicht neu, aber trotzdem noch shaking. Wie kommt das? Was denkst du?
Ja, weil ich glaube, dass diese drei großen Systeme, das Patriarchat und Rassismus und Kapitalismus, die sind sehr beständig. Die sind sehr, sehr, sehr alt. Von den dreien profitiert vor allem, das ist so Chicken and Egg Problem, ne? Von diesem System profitiert eine sehr machtvolle Gruppe oder machtvolle Bereiche unserer Gesellschaft. Und die tun das ja, sie tun dies ja, weil es eben diese Systeme gibt, die so viele ausschließen. Also die nicht in der Oberschicht sind, die rassifiziert werden, die keine Männer sind. Und die sind so beständig und diese Erhaltung dieser Systeme produziert eben sehr machtvolle Gewinner. Wenn wir uns, also wir gucken uns irgendwie zum Beispiel mal Aufrüstung und Militarisierung von Gesellschaften an. Ne? Wir haben tatsächlich vor 2 Wochen gerade ein Briefing rausgebracht bei CFFP zu, wie militarisiert deutsche Außenpolitik ist. Und da kann man sich das alles mal schön ausführlich anschauen, wie viel Geld, ne? Wir reden da von Milliarden, die Deutschland in Verteidigung und Militarisierung steckt und auf der anderen Seite in Peacebuilding und Abrüstung nur wenige Millionen. Und davon profitieren ganze Industriezweige, ne, die in Deutschland auch sehr stark, der waffenproduzierende Industriezweig wahnsinnig viel Geld gemacht mit Sachen wie in Afghanistan Einsatz und gleichzeitig lassen wir dann am Ende die Frauenrechtsverteidigerinnen vor Ort und holen die nicht raus und überlassen die ihrem Schicksal. Ja, es werden Entscheidungen in unserer Gesellschaft eben sehr stark beeinflusst von diesem sehr zerstörerischen System. Darum ist das so hartnäckig. Und alle Versuche, ja, ne? Ich vor kurzem auch bei einer Veranstaltung eine ganze Rede nur dazu gehalten, wie jede einzelne Frau, die ich kenne und auch alle Frauen, die ich nicht kenne und das auch tun, die den Status quo in Frage stellen, sei es, ne, für mehr Klimagerechtigkeit sich einzusetzen, sei es für Jesidinnen, da denke ich gerade in diesen TK, und Frauenrechtlerinnen und Frauenrechte sich einzusetzen, egal was es ist, wofür junge oder wofür Frauen sich für progressive Themen einsetzen, versucht man mit so viel Gewalt und Androhungen, die zum Schweigen zu bringen, weil das eben der Versuch ist, diese alten Systeme aufzubrechen. Und die, ja, es sind ganz schön viele machtvolle Strukturen dahinter, auch durch Netzwerke, die diese Strukturen erhalten wollen.
Während ich dir so zuhöre, Christina, gehen mir vor allem 2 Dinge durch den Kopf. Ich erlebe immer wieder, dass Diskussionen dieser Art durchaus polarisieren, insbesondere im Internet und Social Media. Und mein Eindruck ist, dass vor allem Dialog, das Miteinanderreden und nicht übereinanderreden, da sehr hilfreich ist. Und die erste Frage wäre, wie gestaltet ihr den Dialog und wie wichtig ist euch auch Dialog? Und das Zweite, was mir durch den Kopf geht, ist, ich habe sehr viele Umorganisationen in Unternehmen erlebt, die auf Kulturwandel ausgerichtet waren. Und ich habe gesehen, wie schwer und wie aufwendig das auch ist. Und ihr plant ja nichts anderes als einen massiven Kulturwandel der gesamten menschlichen Gesellschaft. Und für mich stellt sich die Frage, wie messt ihr denn eigentlich eure Wirkung? Wie messt ihr die Wirkung eurer Arbeit? Wie messt ihr die Wirkung dieses Wandels, den ihr vorantreiben wollt?
Zu dem Thema Polarisierung. Also mit all dem, was wir machen oder was ich mache, habe ich überhaupt gar kein Interesse an Polarisierung, weil ich überhaupt nicht die Energie habe und die emotionalen Kapazitäten, die zusätzlich noch dafür aufzubringen, neben eben all der Arbeit, Online-Gewalt, neben Buchschreiben, neben keine Ahnung, also kein Interesse daran, irgendwie mit der emotionalen Polarisierung mit anderen umzugehen. Und ich glaube zudem, also genau, und alle unsere Arbeit funktioniert eigentlich über Kollaboration und über Dialog. Wir arbeiten mit sehr vielen AkteurInnen zusammen. Wer auch, als du gefragt hattest, ob wir dann mit bestimmten Leuten überhaupt in Kontakt gehen würden, da ist halt, also für mich ist eine Grenze irgendwie überschritten, wo Leute gewaltvoll werden und beleidigend. Da habe ich einfach auf einer menschlichen Ebene kein Interesse daran, meine Energie für diese Menschen aufzubringen, so wie ich ja auch immer an mich den Anspruch lege, allen Menschen gegenüber respektvoll aufzutreten, habe ich den Anspruch auch mir gegenüber. Und Polarisierung ist aber deswegen auch ein wichtiges Thema, dass du das ansprichst, weil es wird ja auch in der ganzen Debatte rund um Cancel Culture und wer cancelt eigentlich wen und alle canceln irgendwie alle die ganze Zeit, wird die Polarisierung meistens progressiven, sogenannten progressiven Gruppen vorgeworfen. Ne? Würden die keine Ansprüche stellen an eine Veränderung der Gesellschaft, könnten wir alle weiter in Ruhe leben, so das Narrativ. Würden Frauen nicht verlangen, war das nicht irgendwie so ein CDU-Abgeordneter, der die Tage so einen Tweet abgesetzt hat, jetzt wollen Frauen noch das und das und das und wann reicht es überhaupt mal? Ne? Also sozusagen, können Frauen nicht mal die Klappe halten, dann hätten wir alle unsere Ruhe, so wenn sie nicht Macht fordern würden und könnten irgendwie rassifizierte Personen nicht endlich mal ihre Klappe halten, dann müssten sie sich die ganze Zeit irgendwie mit Polizeigewalt auseinandersetzen. So, und die polarisieren alle die ganze Zeit. Oder um ein Beispiel zu nennen, aus der internationalen Politik, das wird gerade kurz ein bisschen nerdy, aber wir reden ja auch über Außenpolitik. Es gibt eben seit Anfang des Jahres den Atomwaffenverbotsvertrag, der durchgesetzt wurde von Zivilgesellschaft, von International Campaign to Abolish Nuclear Weapons und der ganzen Bewegung dahinter. Verbietet den Besitz und die Verwendung und die Forschung dazu zu Nuklearwaffen. Vertrag ist völkerrechtlich bindend für all die Staaten, die ihn unterschrieben haben, also nicht die neuen Staaten, die Nuklearwaffen besitzen. Die neuen Staaten, die Nuklearwaffen besitzen, aber auch Staaten, die Nuklearwaffen stationiert haben, auf deren Gebiet wie Deutschland US-amerikanische Waffen in Büchel stationiert hat, sagen, dass dieser Vertrag einem anderen Vertrag aus den 70er Jahren, den Nichtverbreitungsvertrag, dass er dem widerspricht. Fun Fact, sogar der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat dem widersprochen, dem Argument, also es sind 100% kompatibel, die beiden Verträge, aber auch so ein deutsches Außenministerium und viele und NATO-Staaten im Allgemeinen, die große Mehrheit, sagen, dass diese neue Bewegung hin zu komplette nukleare Abrüstung, Atomwaffen verbieten, die polarisieren. Davor hatten wir ja schon einen Vertrag und jetzt kommen die und fordern noch mehr. Und daher möchte ich einfach, glaube ich, so Verständnis oder darauf hinführen, dass wir uns genau angucken, wenn der Vorwurf der Polarisierung gemacht wird, wem das denn eigentlich dient, welchen Erhalt von welchen Bedingungen. Überlebende von Nagasaki und Hiroshima würden mit 100% niemals sagen, dass ein Atomwaffenverbotsvertrag polarisiert, sondern die waren dabei, als auch der Friedensnobelpreis in Stockholm 2017 übergeben wurde. Und auch die Menschen, die in ehemaligen Kolonien leben oder in Bereichen Australiens oder Kanada, wo Atomwaffen getestet werden, die sagen auch bestimmt nicht, dass so ein Vertrag polarisiert. Wir leben gerade in einer Zeit, ich weiß gar nicht seit wie lange, aber wir leben aktuell auf jeden Fall in einer Zeit, wo mehr Gruppen mehr Ansprüche an ein lebenswertes Leben für alle stellen. Da führt das zu Clashen, weil manche, die das Interesse haben, den alten Status irgendwie aufrechtzuerhalten, und andere fordern diese Privilegien dieses eines guten Lebens, fordern eben für sich jetzt ein. Und um das auch gleich kurz nochmal auf ein persönliches Beispiel zu bringen, als ich 2014 die Kampagne gegen die Bild-Zeitung gemacht hatte. Es haben mir auch Leute Polarisierung damals vorgeworfen, die gesagt haben, ja, was will die denn jetzt? Irgendwie will uns jetzt das Bild-Girl wegnehmen und verlangt auch noch, dass über Frauen im Sportteil über ihre Leistung gesprochen wird, statt über den Ausschnitt oder wenn man unterm Bock beim Tennis spielen gucken kann, so. Diese Christina uns polarisiert, die soll doch ihre Klappe halten. Und ja, aber das, Zu diesem Punkt sind wir ja gekommen, weil Frauen wie ich und sehr viele Frauen jahrzehntelang die Berichterstattung der Bild angeguckt haben und sich ohnmächtig gefühlt haben und gemerkt haben, das tut weh, wie wir dargestellt werden. Und wir wissen, dass eine Dehumanisierung durch eine Objektifizierung in Massenmedien zu Gewalt gegen Frauen beiträgt. Und darum waren die Leidtragenden seit Jahrzehnten ohnmächtig, eben eine große Gruppe an Personen, die langsam eine Stimme finden, um diese Ohnmacht irgendwie in Aktionen auszudrücken.
Wenn einer dem anderen Polarisierung vorwirft, dann ist das in der Regel schon ein Teil der Polarisierung. Die Polarisierung entsteht aus meiner Sicht vor allem dadurch, dass der andere, der jeweils andere, moralisch deklassiert wird. Das heißt, die eigene Position wird moralisch aufgewertet und der andere wird moralisch abgewertet. Es wird nicht mehr auf die Sache selbst eingegangen und es geht auch nicht mal darum zu verstehen, sondern es geht um die Aufwertung der eigenen Position und die Abwertung der anderen Position einschließlich der Akteure. Und die Frage ist, wie geht ihr damit um? Wie tretet ihr dem entgegen, dieser moralischen Bewertung, die mit der Polarisierung so viel zu tun hat?
Das, was du ansprichst, das, also ich habe das Gefühl, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du dich eben auch sehr viel verhalten, auch in den sozialen Netzwerken, einfach an Twitter eben beziehst, ne, wo es ja irgendwie nur darum geht, dass noch eine Person noch mal um die Ecke gedacht hat und noch zynischer ist, um noch mal den Punkt zu machen und andere bloßzustellen. Das ist ein Diskurs, glaube ich, der zwischenmenschlich einfach sehr schlecht ist von allen Seiten, wenn man so einen Umgang miteinander wahrt, weil also am Ende, ich glaube, Menschen wollen gehört werden und solange Menschen sich, also ja, es gibt auch für mich Grenzen, für Menschen, die mir gegenüber eben, vorhin sagte ich schon, Menschen verachtend und mich als Person nicht respektieren, auftreten, trete ich nicht in Dialog, also ich werde sie nicht beleidigen, die Energie wende ich nicht auf, aber ich trete eben nicht mit ihnen in Dialog, aber so lange Menschen, die so diese Basics von respektvollen Verhalten bedienen, natürlich sprechen wir mit denen. Und also ich persönlich, das ist keine institutionelle Policy irgendwie, die wir bei uns haben, aber ich finde, dass dieses zynische Verhalten und dieses Bloßstellen und ist it's not for me, weshalb ich sehr wenig auch auf Twitter unterwegs bin. Ich finde die Energie sehr destruktiv und wir versuchen das, unsere Energie eher auf Koalitionsbilden irgendwie auszulegen.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Punkt, über den wir vorhin schon sprachen. Nicht zu resignieren, ob der vielen Ungerechtigkeiten in der Welt, sondern was dagegen zu tun. Du sprachst davon, Energien zu lokalisieren, dass sie irgendwie sinnvoll eingesetzt sind. Ihr habt euch oder du, also jetzt fragen wir dich, weil wir mit dir sprechen, aber du hast dich zusammen mit anderen, aber irgendwann dafür stark gemacht, euer Engagement, dein Engagement zu institutionalisieren. Ihr habt die GmbH gegründet. Magst du ein bisschen auf diesen Gründungsmoment eingehen und wie es dazu kam, das dann wirklich eintragen zu lassen und weiterzugehen und zu wachsen? Wie finanziert ihr euch auch? Vielleicht nochmal dazu, das wäre klasse.
Ja, du hast institutionalisiert gesagt und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Bevor ich CFFP mitgegründet hatte, war ich eben seit einigen Jahren feministisch-aktivistisch auch unterwegs, habe das neben voll normalen Berufstätigkeit und auch Studium damals schon gemacht. Und für mich, bevor der Gründung war ich eben nicht nur feministisch-aktivistisch unterwegs, sondern ich hatte auch international gearbeitet, unter anderem bei den Vereinten Nationen in New York, in Myanmar oder auch für eine feministische Organisation in Kolumbia, in Bogota, während des Friedensreferendums in 2016. Und diese ganz vielen Erfahrungen, zum einen in der Arbeit in der internationalen Politik und aber auch aus dem feministischen Aktivismus, haben bei mir ja vielleicht die Überzeugung oder irgendwie, also meine persönliche Überzeugung gestärkt, dass ich glaube, dass es toll ist natürlich, dass wir viele Leute sich irgendwie im Individuellen und Privaten irgendwie engagieren und auch aktivistisch sind, aber dass wir am Ende vielleicht den größten Hebel haben, wenn wir Institutionen schaffen, neue Institutionen, sodass idealerweise auch, wenn ich irgendwann alt und grau bin oder einfach, weiß ich auch nicht, irgendwann ausfallen sollte oder was auch immer, dass dadurch aber nicht die Ideen, die ich vielleicht auch mit irgendwie gepflanzt habe und die auch über die Zeit gewachsen und sich weiterentwickelt haben, dass es sie trotzdem noch gibt und dass sie nicht von mir abhängig sind. Und deswegen glaube ich, dass wir viel mehr Institutionen als Alternativen und Gegenentwürfe zu bestehenden aufbauen sollten, nicht nur in dem, wie wir Themen bearbeiten, sondern auch, wie wir als Institution agieren oder auch Arbeitgeberinnen sind. Genau, deshalb die Gründung und die, ja, die Gründung für, also als ich damals die Kampagne gegen die Bild-Zeitung machte, hatte ich keine Ahnung, was Aktivismus ist. Aber auch als ich damals an die Uni ging, wusste ich auch nicht, was eine Uni ist, weil ich niemanden kannte, der an der Uni studiert hatte jemals. Und als ich gegründet hatte, wusste ich nicht, was eigentlich eine Gründung ist und welche Rechtsform es so gibt. Und ich glaube, die Naivität in diesen vielen, doch für mich sehr wichtigen Entwicklungen war irgendwie sehr wichtig, weil ich sonst vielleicht manche Schritte nicht gegangen wäre. Ich wusste damals nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der fast alles Funding an männliche Gründer geht und fast nichts an weibliche Gründer. Ne? Also im VC-Bereich, im Risikokapitalbereich, der auf uns als gemeinnützige GmbH natürlich nicht zutrifft, oder haben wir, werden nur knapp 3% alle Venture Capital an Gründerinnen gegeben im Vergleich zu Gründern. Ich wusste auch nicht, dass feministische Arbeit kaum Gelder bekommt und dass Zivilgesellschaft so wahnsinnig unterfinanziert ist. Hätte ich das alles gewusst, wüsste ich nicht, ob ich den Schritt gegangen wäre. Ich wusste es zum Glück nicht und musste und muss das weiterhin bitte auch lernen. Und wozu wir zu deiner Frage der Finanzierung kommen. Wir sind finanziert und eben, und das vor dem Hintergrund der Zahlen, die ich dir gerade genannt oder der Tatsachen, die ich gerade genannt hatte. Ich spreche da oft gerne von dem Triple Fuck, eben weibliche Gründerin nicht finanziert, feministische Arbeit nicht finanziert, Zivilgesellschaft bekommt kaum Geld. Müssen wir einfach leider, während wir noch in diesem ungerechten System leben, sehr kreativ sein. So sind wir finanziert aus einer Mischung aus Projektfinanzierung von, ich hatte vorhin schon Ministerien angesprochen, von Ministerien unterschiedlichen, von anderen Organisationen, wenn wir irgendwie mit International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, mit Greenpeace und mit anderen zusammenarbeiten, durch auch Consulting-Sachen, ich hatte erzählt, dass ich Beraterin im Auswärtigen Amt war, durch Spenden, da haben wir genauso kleinen Spenden, Membership, und ich freue mich, wenn Zuhörende auch Member bei uns werden, genauso wie größere Großspenden. Wir haben so ein Programm, wir nennen das unser Visionary-Programm. Da sind Individuen, aber auch Unternehmen, die sich committen, für mindestens 3 Jahre uns jährlich mit einem bedeutenden Betrag zu unterstützen, damit wir diese Arbeit tun können. Und das alles zusammen, dann ein bisschen Speaking hier, ein bisschen andere Sachen da, kommen wir eben dann zu dieser Mischung an Finanzierung für unsere GmbH, die uns also erlaubt, langsam irgendwie die finanzielle Angst zumindest für ein paar Monate abzulegen und eben weiterhin immer versuchen und immer mehr auf nachhaltige Beine zu kommen.
Also für alle, die jetzt denken, ich tue das, ich möchte das gerne unterstützen, das Vorhaben. Es ist auf centerforfeministforeignpolicy.org/membership möglich, Member zu werden oder aber /donate einfach zu spenden. Beides wäre... Wie bitte?
Entschuldigung. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, wo du gerade so toll Werbung machst. Ich wollte nur noch sagen, oder auf dem Unterpunkt so, ich glaube, /visionaries.
Ja.
Gerne auch Visionary bei uns werden. Falls ihr Unternehmer, Unternehmerin seid, haben wir ganz tolle Company-Memberships. Oder ihr googelt einfach meinen Namen und Visionary oder Christina Lunz und CFFP und dann findet ihr auch zu mir. Und ich freue mich über eure E-Mails.
Ja. Super, ja, ich hoffe, dass das einigermaßen wirkungsvoll auch ist nach außen, denn ich wünsche euch, dass ihr das, was ihr tut, noch lange gut finanziert tun könnt. Und ich hatte jetzt, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wir sind fast am Ende der Zeit, aber ich hatte gehört, du schreibst ein Buch. Möchtest du vielleicht noch einmal kurz beschreiben, worum es da geht? Ist das dein Werdegang? Ist das eines der zahlreichen Themen, die ihr angeht? Wofür hast du dich da entschieden?
Es ist tatsächlich so die Mischung von dem. Es ist ein persönliches Sachbuch vielleicht oder ein sachliches, persönliches Buch, keine Ahnung. Es fängt an mit meiner persönlichen Geschichte, warum ich tue, was ich tue, und dann über die Geschichte der Diplomatie und internationalen Beziehungen und wie die aufgebaut ist und warum wir sie ändern müssen, hin zu Aktivismus bei den Vereinten Nationen oder auch, es gibt ganze Kapitel über globale feministische Gesundheitspolitik und über Abrüstung, über Menschenrechtsverteidigung. Genau, also es geht um feministische Außenpolitik und darüber, wie globale Krisen gelöst werden müssen.
Und vielleicht ist das, was wir im Buch finden würden, auch Teil deiner Antwort auf die nächste und abschließende Frage. Das ist die, wie wir sie nennen, Steve Jobs Frage. Es geht, also wir fragen angelehnt an Steve Jobs berühmte Stanford-Rede, in der er den Absolventinnen 3 große Lebensweisheiten sozusagen mit auf den Weg gibt. Welche wären deine?
Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt 3 zusammenbekomme, aber eine wäre auf jeden Fall, das hört sich auf dem ersten Mal ein bisschen komisch an, aber meine ich ganz genau so, don't take no for an answer unless it's for sexual relations. Und das ist, ich war auch Teil der Kampagne Nein heißt Nein zur Änderung des Sexualstrafrechts 2016, weshalb mir der Zusatz wichtig ist. Aber sonst, also ich glaube, hätte ich auf die Naysayer in meinem Leben gehört, die gesagt haben, wie dumm und wie naiv und wie das alles nichts wird, was ich vorhabe bei irgendwie allen Kampagnen, Gründungen und alles, was ich gemacht hätte, dann hätte ich wirklich nichts gemacht. So, also don't listen to the naysayers. Genau, das ist so das Allerwichtigste. Vielleicht klingt das abgedroschen, aber so das Wasser, ne, das wird einfach nicht wärmer, wenn man länger wartet. Und es ist okay, dass man mit Dingen anfängt und Forderungen auch rausgeht, wenn man davor nicht 10 PhD-Doktorarbeiten dazu gemacht hat und jahrelang dazu geforscht und gelehrt und gelesen hat. Aber man darf trotzdem anfangen und man hat trotzdem die Berechtigung, sich für Menschenrechtsthemen oder welche Themen auch immer sich einzusetzen, solange man, glaube ich, eine Offenheit dafür behält und Gefühl dafür, dass wir alle ziemlich fehlbar sind und alle ständig irgendwie Fehler machen und dann auch bereit ist, dafür gerade zu stehen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Trotzdem darf man schon genauso loslegen. Also man darf das Auto schon fahren, während es noch gebaut wird. Das waren jetzt 2 Sachen, aber ich glaube, das war es erstmal.
Das sind doch 2 wirklich tolle Punkte, Christina. Der erste, steh für deine Sache ein, lass dich nicht entmutigen durch die Neinsager. Und der zweite, bleib dran und lerne aus deinen Fehlern. Ein toller Abschluss.
Sehr cool, vielen, vielen Dank.
Und wir sind am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast über Sozialunternehmer und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und fandet es auch so interessant. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Viele Grüße, bleibt uns wohlgesonnen und bis zum nächsten Mal.
Danke euch. Ciao.
Tschüss.